Deutschlandfunk Kontrovers.
Nur noch wenige Wochen bis zu dem angepeilten Austrittstermin. Doch ob es dann zu einem ungeregelten Brexit kommt, zu einem Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Vertrag oder zu einer nochmaligen Verlängerung der Verhandlungen, ist nicht abzusehen. Denn der Machtkampf in London spitzt sich zu. Das Parlament muss in Zwangspause. Und an ein Gesetz, das heute noch in Kraft treten soll und das einen No-Deal-Brexit vorerst verbietet, will sich Premierminister Boris Johnson offenbar nicht halten, so heißt es. Und Neuwahlen noch vor dem nächsten EU-Gipfel, wie der Premierminister das will, das lehnt das Unterhaus ab. Doch kann das Parlament den Regierungschef ausbremsen? Wer sitzt da am längeren Hebel und wie sollte sich die EU verhalten? Knallharte Brexit-Strategie oder verzockt sich Boris Johnson? Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Sagatta im Studio und drei Gästen, die uns alle aus Berlin zugeschaltet sind oder werden. Wendeline von Bredow ist Europakorrespondentin der Londoner Wochenzeitung Economist. Sir Peter Torry ist ehemaliger Botschafter, britischer Botschafter in Deutschland. Und wir warten noch, in Berlin sind die Verkehrsverhältnisse offenbar etwas chaotisch heute Vormittag. Wir warten noch auf Professor Gerhard Dannemann, Rechtswissenschaftler am Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin, das er auch lange geleitet hat. Da hoffen wir, dass er gleich kommt und wir ihn dann auch zuschalten können. Und wenn Sie uns zuhören, können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer, unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Engländer gewählt haben und die haben sich für den Brexit entschieden und deshalb müsste es auch umgesetzt werden.
Guten Morgen, mein Name ist Peter Rath, ich wohne in Berlin, bin ich aber kein Berliner, sondern Österreicher. Und meine Meinung, Boris Johnson verzockt sich und ich glaube und ich hoffe, dass das britische Volk dieses hanebüchenen Schwachsinn namens Brexit immer noch abwenden.
Bornemann aus Dresden. Ich glaube, dass der Boris Johnson sich nicht verzockt. Der Fehler lag daran, dass die EU mit Gewalt England in der EU behalten wollte und überhaupt nicht bereit war, über die Zeit nach dem Brexit mit England zu verhandeln. Das ist im Grunde genommen eigentlich der Hauptgrund, warum es zu dieser Verhärtung gekommen ist.
Ich bin absolut ratlos, sprachlos, dass in einer Demokratie wie England ein narzisstischer Psychopath an die oberste Machtposition geraten kann. Thomas Schöppel in Kiel.
Lassen wir doch England wie auch immer gehen. Kommerz und Handel ist nicht alles. Koch aus Kassel.
Green, Dresden. Wir sollten den britischen Freunden zutiefst dankbar sein, dass sie uns allen vorführen, was für eine Hydra die EU ist, die niemanden mehr als ihren Klauen entlassen will, den sie einmal im Griff hat.
Hier ist Lotti Leetzmann, Berlin. Nur gemeinsam sind wir stark und das sollte dem britischen Volk doch auch über Fernsehen und Rundfunk von uns aus einmal gesagt werden, dass wir sie gerne behalten möchten.
Hier ist Becker aus Hamburg. Meine Meinung, wenn meine Frau mich verlassen will, kann ich ihr doch nicht einen Vertrag diktieren, um sie zum Bleiben zu zwingen. Als Europäer und Demokrat fordere ich die EU-Kommission auf, England gehen zu lassen.
Guten Morgen, mein Name ist Clemens Sulzbacher. Ich rufe aus Grube in Ostholstein an. Einstein sagte mal, die meisten Menschen leben nur mit ihrem Rückenmark. Sie nutzen ihr Gehirn nicht. Und das trifft bei Boris Johnson zu, finde ich.
Die ersten Stimmen heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter. Sie haben es gehört, auch da ein sehr gemischtes Echo, durchaus Verständnis für Boris Johnson, Kritik auch an der EU. Auf der anderen Seite geht ein Hörer sogar so weit, Boris Johnson als narzisstischen Psychopathen zu bezeichnen. Peter Torry, ehemaliger Botschafter Großbritanniens in Berlin. Sir Peter, wenn wir auf die jüngste Entwicklung heute blicken und jetzt hören, dass Boris Johnson das Gesetz, das ihm da einen No-Deal-Brexit vorerst verbietet, dass er dieses Gesetz ignorieren will. Also wie schätzen Sie das ein? Ist das vorstellbar, ein Regierungschef in London, der sich nicht an das eigene Gesetz hält? Traut man Boris Johnson inzwischen alles zu?
Also ich glaube, er wird das Gesetz einhalten. Das Gesetz wird heute verabschiedet. Und es war ziemlich klar gestern in den verschiedenen Kommentaren von führenden Ministern, dass die Regierung dieses Gesetz einhalten.
Aber er will es irgendwie umgehen.
Es mag wohl sein, aber wissen Sie, dass ich habe die verschiedenen Stimmungen heute Morgen mit großem Interesse gehört. Und das Problem, was wir haben, also unter anderem, aber ein riesiges Problem, ist dieser Konflikt in Großbritannien zwischen sogenannte direkte Demokratie, also ein Referendum, was unserer Verfassung fremd ist. Und wir haben nur wenige Erfahrung mit Referenden und unserer lange Tradition mit repräsentativer Demokratie, parlamentarische Demokratie. Und die Frage ist, welche Art Demokratie hat Vorrang? Das Parlament versucht, ihre Position zu behalten. Instinktiv muss man glauben, dass direkte Demokratie muss Vorrang haben. Und wir haben dieses Konflikt bis jetzt nicht lösen können.
Wendeline von Bredo vom Economist, Sie haben mir gesagt am Telefon auch, Sie kennen die Familie Johnson ja ganz gut. Wenn wir zunächst vielleicht damit beginnen, nochmal das einzuschätzen. Was treibt einen Boris Johnson an, sich so zu verhalten?
Also ich kenne hauptsächlich den Bruder von Boris Johnson, den Joe Johnson, der jetzt gerade zurückgetreten ist, da er auch Journalist war bei der Financial Times und wir zusammen oder zur gleichen Zeit in Paris Korrespondenten war. Boris kenne ich viel weniger. Was treibt ihn? Naja, der wollte seit er ganz klein ist König der Welt werden und eben ist nun Premierminister geworden und er macht alles, um da zu bleiben, nicht? Das ist, wenn Sie fragen, was treibt ihn an, das ist es genau. Er wollte der König sein und er will das bleiben. Also wenn man eine Motivation herausstreichen sollte.
Vielleicht noch ein paar Hörerstimmen, die uns per Mail erreicht haben. Da schreibt uns Heribert Karsch, Boris Johnson fährt eine knallharte Strategie. Er kann nur gewinnen. Christian Schmidt meint, mit Boris Johnson wird das nichts mehr. Zu hoffen ist, dass er bald zurücktritt, weil er sich komplett verzockt hat. Und Bernd Klaviter, der schreibt uns eine neue Verlängerung über den 31. Oktober 2019 hinaus, ist untragbar. Ich bin da auf der Seite von Frankreich. Also Frankreich, da hat der Außenminister ja erklärt, man solle da keine weitere Verlängerung in Betracht ziehen, wenn sich kein neuer Sachstand ergibt. Und vielleicht noch eine Hörerstimme, die uns auch telefonisch erreicht hat.
Guten Morgen, Ralf Zuckert aus Hildesheim. Ja, momentan kann man eigentlich als Beobachter nur die Schultern zucken. Aber ich glaube, das britische Parlament ist offensichtlich nur in der Lage, Entscheidungen zu treffen und sich zusammenzuraufen, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Das hat jetzt Boris Johnson getan. Und ich glaube, die EU sollte das jetzt auch tun, indem sie sagt, keine weitere Verlängerung. Ich bin überzeugt davon, dass die britischen Parlamentarier dann bis Ende Oktober einen für sie akzeptablen Kompromiss finden werden, der aus meiner Sicht nur aus einem neuen Referendum bestehen kann oder mit Jeremy Corbyn zusammen ein zweites Referendum überhaupt erst möglich macht. Also entweder Boris Johnson absiegen oder gleich ein neues Referendum. Oder vielleicht auch noch den Vertrag unterschreiben, den Theresa May ausgehandelt hat.
Ja, Sie haben es gehört, das britische Parlament unter Druck setzen will dieser Hörer. Er plädiert für ein neues Referendum möglicherweise. Sir Peter, Sie haben es in Ihrem Eingangsstatement angesprochen, dieser Konflikt zwischen direkter Demokratie, also das Referendum unter Umständen oder das Referendum, das man respektieren soll. So argumentiert ja auch Boris Johnson und dem Parlament, das jetzt noch weitere Verhandlungen will. Wie kann aus Ihrer Sicht da eine Lösung aussehen?
Es ist sehr schwer zu sagen und das werden wir kurzfristig nicht tun. Ich glaube, der nächste Schritt für uns wird Neuwahlen sein. Die Opposition hat klar gemacht, sie sind dazu bereit, aber nur wenn dieses neues Gesetz wirklich eingetreten ist und dass wir eine Klarheit haben, dass es kein Brexit vor dem 31. Oktober geben wird. Also wenn der Premierminister eine Verlängerung beantragt und dies von den verschiedenen Partnern genehmigt wird, haben wir Zeit, Neuwahlen einzuführen. Und dann könnte ein Teil dieser Neuwahlen sein, das Versprechen der Labour Party, wenn sie gewinnen, ein zweites Referendum durchzuführen. Aber momentan, glaube ich, die einzige Möglichkeit, aus diesem schwierigen Situation zu kommen, sind Neuwahlen. Aber erst nach es klar sein, ist, dass es kein Brexit vor dem 31. Oktober, kein ungeregelten Brexit vor dem 31. Oktober geben wird.
Das wären dann auch Neuwahlen nach dem 31. Oktober?
Ich gehe davon aus, ja.
Frau von Bredow, wollte ich Sie gerade fragen, was halten Sie das für möglich? Was würde das dann mit Boris Johnson machen? Das war ja sein Versprechen, dass er gesagt hat, ich glaube, er hat jetzt in einem Interview gesagt, lieber tot im Graben, als da um die Verlängerung zu bitten. Halten Sie das für möglich, dass er sich darauf einlässt?
Also erstmal, ich stimme Sir Peter absolut zu. Ich glaube, dass Neuwahlen die wahrscheinlichste, also eine der wahrscheinlichsten Resultate jetzt dieser Situation ist. Und im Grunde wäre ja eine Neuwahl fast wie ein zweites Referendum. Es ging ja dann eigentlich nur um die Brexit-Frage, nicht? Also das ist das wäre eigentlich de facto ein Referendum. Wird er es drauf ankommen lassen? Er hat hier sozusagen sein ganzes Schicksal darauf gewettet. Ich glaube, er wird einen Weg finden, so zu tun, als er hat ja gesagt, wenn er dann doch um eine Verlängerung bitten würde, was er ja muss, per des Gesetzes, das heute die Queen verabschieden wird, wird er dieser Anfrage dann einen Brief beilegen, nicht einen Brief, wo er sagt, ich bin dagegen. Das wird sich daran nicht sehr viel ändern, aber ich glaube, es wird, wie Boris Johnson macht, es wird sehr viel Schauspielerei sein, aber ich denke schon, dass er sich an das Gesetz halten wird.
Knallharte Brexit-Strategie oder verzockt sich Boris Johnson? Das ist heute unser Thema in Kontrovers. Und wir haben Herrn Schirdewan am Telefon aus Gronau an der Leine. Guten Morgen, Herr Schirdewan.
Guten Morgen.
Ja, was meinen Sie dazu?
Ja, ich hoffe, er verzockt sich, weil mir aufgefallen ist, es hat sich mit einem ganz wichtigen Punkt noch kaum jemand beschäftigt. Wie kann im Mutterland der Demokratie die Gewaltenteilung so ausgehebelt werden? Stellen Sie sich mal vor, die deutsche Bundeskanzlerin würde den Bundestag nach Hause schicken. Das gäbe doch massenhaft Eilanträge beim Verfassungsgericht.
Ja, interessanter Punkt. Ich gebe es vielleicht mal an Sir Peter weiter. Also die England bzw. Großbritannien gilt ja vielen Deutschen als Mutterland der Demokratie. Da haben wir oft mit Neid, mit Bewunderung nach Großbritannien geschaut. Wird da im Moment einiges auf den Kopf gestellt?
Absolut. Und ich teile diese letzte Meinung. Also ich kann verstehen, warum die Deutschen schwer zu verstehen haben, wie ein Regierungschef ein 21 Mitglied der eigenen Partei rausschmeißen kann. Ich war zufälligerweise am Wochenende mit Norbert Lammert zusammen, der ehemalige
Bundestagspräsident.
Ja, und er sagte mir, das wäre in Deutschland vollkommen undenkbar, unfassbar. Also der einzige Präsidentsfall in Deutschland gab es vor einigen Jahren. Ein Mitglied ist aus der CDU rausgeworfen, aber nur nach Abstimmung der ganzen Fraktion. Aber unsere Verfassung ist so unschriftlich und der Premierminister hat die Macht, dieser 21 Rebellen aus der eigenen Fraktion rauszuschmeißen. Das hat zu riesigen Unruhen der Fraktion geführt und ist ein Teil der jetzigen Probleme.
Herr Schirdewan, eine Antwort, die Ihnen ausreicht?
Nein, ich wüsste gerne mal, warum man da nicht stärker gegen angehen kann. Ist das nur die ungeschriebene Verfassung, dass man da eben sowas hineininterpretieren kann? Nochmal, für mich ist die Gewaltenteilung das konstituierendste Element der Demokratie. Und das wüsste ich gerne mal, wieso das möglich ist, gerade in einem Land, was so einen guten Ruf hat auf diesem Gebiet, dass sowas möglich ist.
Sir Peter, wollen Sie da noch antworten?
Wir haben keine schriftliche Verfassung und das ist vielleicht ein großer Nachteil. Es gibt viele Stimmen in Großbritannien, die inzwischen sagen, mit dieser Erfahrung der letzten Jahre sollten wir eine schriftliche Verfassung entwickeln. Aber momentan haben wir keine. Wir haben keine Verfassungsgericht in Karlsruhe. Es wird oft gesagt, all die schwierigen politischen Entscheidungen in Deutschland werden nicht in Berlin getroffen, sondern in Karlsruhe. Das haben wir nicht, möglicherweise leider. Obwohl die Richter inzwischen mehr Rolle haben als vorher. Also vorher gab es überhaupt keine Rolle für unsere Richter in Verfassung, in verfassungsgemäßigen Fragen. Das hat sich ein bisschen geändert. Aber ja, es ist ein Punkt, es ist eine Schwäche und vielleicht mit der Zeit werden wir eine schriftliche Verfassung entwickeln, aber das wird nicht von morgen auf heute passieren.
Herr Schertewan, ich bedanke mich für diesen Anruf, dass Sie den Punkt mit eingebracht haben. Frau von Bredow, aus Ihrer Sicht, wie Sie das erleben, was macht das mit Großbritannien, was macht das mit der Insel, dass sich ein Premierminister, aus deutscher Sicht zumindest, da über das Parlament hinwegsetzt, ankündigt, er versuche wahrscheinlich oder man durchblicken lässt, ein Gesetz, das ihm vorgegeben wird, irgendwie zu ignorieren oder zu umgehen. Was macht das mit dem Land?
Also die Frage der Sendung ist ja, hat sich Boris Johnson verzockt? Ich glaube, er hat sich verzockt und ich glaube, dass diese Initiative, das Parlament zu suspendieren, ein ganz schwerer Fehler war, weil damit hat er die Opposition geeinigt. Die war ja eigentlich sehr gespalten davor, aber die sind so empört darüber und die Öffentlichkeit auch, dass er sich, glaube ich, da wirklich verspielt hat und dass das it'll backfire, dass das also ihm zurück ins Gesicht kommen wird. Insofern glaube ich, dass er also intern und extern, es sieht auch international nicht gut aus, aber ich glaube auch zu Hause war das wirklich ein Fehler.
Der Frage, ob sich Boris Johnson verzockt hat, gehen wir gleich noch nach in der Sendung. Ich freue mich jetzt, dass eingetroffen ist in unserem Studio in Berlin jetzt auch Professor Gerhard Dannemann, der es durch den Verkehr in Berlin jetzt offenbar geschafft hat. Er ist Rechtswissenschaftler am Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Dannemann, herzlich willkommen in unserer Runde. Und da Sie ja da das britische Recht ja eines Ihrer Spezialgebiete ist, nochmal die Frage, die uns Sir Peter gerade beantwortet hat. Wie sehen Sie das, dass sich da dieser Machtkampf entwickelt hat, dieses Problem der Gewaltenteilung? Kann sich Boris Johnson da über das Parlament hinwegsetzen?
Ja, wir sehen ja einen klassischen Machtkampf zwischen Regierung und Parlament vor dem Hintergrund einer Verfassung, die eben nicht kodifiziert ist und, wie Sir Peter ganz richtig gesagt hat, es auch kein Bundesverfassungsgericht gibt, was in diesem Sinne klare Kompetenzen hat, solche Streitigkeiten zu lösen. Die Kontrollen der britischen Verfassung sind im Wesentlichen politische. Wir sehen hier noch ein Zusammenwirken von feudalen Rechten. Der Premierminister macht eigentlich nichts, als die ehemaligen Rechte des Monarchen wahrzunehmen, im Namen der Königin. Es ist auch Her Majesty Government. Die Königin tut allerdings in politischen Dingen alles, was der Premierminister empfiehlt. Was genau er kann und was nicht, wird ausgelotet. Bisher wird das zusammengehalten durch politische Konventionen, dass man dieses nicht macht, dass man jenes nicht macht. Und die werden neu ausgelotet. So auch die politische Konvention, dass der Sprecher des Unterhauses bei einer anstehenden Wahl ohne Gegenkandidaten in seinem Wahlkreis antritt. Es hat gerade Andrea Leadsom angekündigt, dass die Tories Gegenkandidaten aufstellen werden. Wir sind also in einer Phase, wo die Konventionen neu ausgetestet werden und wo das politische Gewicht zwischen Parlament und Regierung sich verschieben kann.
Sir Peter hat gerade darauf hingewiesen, dass das in Deutschland so nicht möglich wäre. Herr Dannemann, Sie verfolgen die Entwicklung in Großbritannien ja schon seit Jahren sehr genau. Was macht das mit den Briten? Bringt das die Menschen gegeneinander auf? Gegen ihren Premierminister, ja, was neueste Umfragen sagen, offensichtlich nicht.
Ja, ich habe das Land noch nicht so gespalten gesehen wie in diesen Jahren seit 2016, würde ich sagen, seit dem Referendum, kurz davor vielleicht noch. Die Fronten verhärten sich weiter. Boris Johnson gibt sich eben halt als der Vollstrecker des Willens von 2016, das Referendum, auf jeden Fall aus der EU auszuscheiden, egal wie. Er hat natürlich damit zu kämpfen, dass ihn niemand gewählt hat, außer 96.000 Tory-Abgeordneten und dass er auch einer Minderheitenregierung vorsitzt und er damit keine Möglichkeiten hat, das Parlament hinter sich zu bringen, was er braucht. Er braucht es für ein Budget, er braucht es für ein Gesetzgebungsprogramm und er braucht es auch für den Brexit, wie wir gesehen haben, weil das Parlament ihn blockieren kann.
Ja, Sie hören den Deutschlandfunk. Dankeschön. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema knallharte Brexit-Strategie oder verzockt sich Boris Johnson. Ich habe hier kurz unterbrochen, weil wir auf die Nachrichten zugehen. Wenn Sie sich an der Diskussion noch beteiligen wollen, wenn Sie Fragen haben oder Ihre Meinung sagen wollen, dann können Sie das weiterhin auch noch tun, indem Sie uns kostenfrei anrufen unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464. 464 4464. Weiter geht es mit Kontrovers, heute zum Thema knallharte Brexit-Strategie oder verzockt sich Boris Johnson? Eine Frage, die ich wieder einem Hörer jetzt stellen kann. Herr Klöpfer aus Berlin ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr Klöpfer.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Ja, was meinen Sie? Hat er sich da verzockt oder setzt er sich durch?
Das Problem fängt ja viel früher an. Das Problem fängt damit an, dass ein Referendum immer eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, eine 50-50-Entscheidung. Das Problem ist, es gibt nicht nur einen Brexit, es gibt mindestens 10 Brexits. Und jetzt haben wir die idiotische Situation, dass die Brexit-Gegner sich, die Brexit-Befürworter sich eigentlich nicht darüber einigen können, welchen Brexit sie eigentlich wollen. Und ich sehe aus diesem Dilemma eigentlich nur eine Lösung. Neuwahlen, das war ja schon angesprochen, dann ein neues Referendum. Und im neuen Referendum muss wirklich eine 50-50-Entscheidung zur Wahl gestellt werden. Und das kann nur heißen, entweder kein Brexit auf der einen Seite und auf der anderen Seite entweder einen dann ausgehandelten Vertrag oder der No-Deal-Brexit, eins von beiden. Wenn England über diese 50-50-Entscheidung tatsächlich abstimmen kann, dann bin ich übrigens relativ sicher, dass es nicht für einen Brexit stimmen wird. Das, was wir jetzt gemacht haben, und ich verstehe gar nicht, wie man so idiotisch sein kann, so eine Frage zum Referendum zuzulassen, ist auf der einen Seite eine Alternative und auf der anderen Seite 10. Das konnte nicht klappen und das war von vornherein klar.
Mhm. Herr Klöpfer, danke für den Anruf. Ich frage mal den ehemaligen Botschafter in unserer Runde, Sir Peter, halten Sie das für realistisch, dass es da zu einem zweiten Referendum noch kommen könnte in Großbritannien? Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die wir immer wieder von deutschen, von europäischen Politikern hören. Auf der Insel ist das nicht populär.
Also ich kann mich vorstellen, dass es zu einem zweiten Referendum kommen könnte, aber nur nach Neuwahlen. Und dann ist die Frage, ob ein zweites Referendum die Lage ändern würde. Wenn Sie die Umfragen sehen, sieht es nicht so aus, als ob die Meinungen im Land sich so geändert haben, sodass wir ein anderes Ergebnis hätten. Wenn ich darf, ich möchte einen Punkt erwähnen, was gehört mit dem letzten Kommentar und einer früheren Stimme. Und das ist der Punkt über die Notwendigkeit. Wie hätten die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und die EU viel mehr im Auge gehabt haben, indem wir den sogenannten Withdrawal Agreement ausgehandelt haben? Wenn Sie den berüchtigten Artikel 50 nochmal ansehen, sehen Sie, dass es steht ganz klar drin, the Withdrawal Agreement, also das Scheidungsabkommen, soll mit Blick auf die künftigen Beziehungen ausgehandelt werden. Hätten wir das parallel gemacht, also nicht nur die Verhandlungen über wie viel Geld wir bezahlen sollten die Grenze mit Irland, aber auch hätten wir diese künftigen Beziehungen im Auge gehabt haben, hätten wir ein künftiges Ergebnis, so hätten wir vermeiden können, zum Beispiel, dass diese Frage der Grenze mit Irland so eine Blockade in der Verhandlung gewesen wäre.
Mhm. Herr Dannemann, sehen Sie da noch eine Möglichkeit? Die Situation ist ja jetzt, dass diese Verhandlungen, hat es in diesem Sinn, wie Sie Sir Peter eben angemahnt hat, ja nicht gegeben. In dieser verfahrenen Situation, sehen Sie da machttechnisch jetzt eine Lösung, wie man da herauskommen kann? Also wer sitzt für Sie am längeren Hebel?
Zwischen EU und Großbritannien?
Oder zwischen EU und Großbritannien? Erstmal auf die EU schauen wir nachher vielleicht noch. In Großbritannien. Also es läuft jetzt auf einen Machtkampf hinaus offenbar. Ja. Die Verständigung, dass man da nochmal inhaltlich groß redet, dieser Punkt scheint ja verpasst. Also vielleicht da unsere Frage, mit der wir die Sendung überschrieben haben. Knallharte Brexit-Strategie oder verzockt sich Boris Johnson? Was schätzen Sie, wie wird das weitergehen? Wer sitzt da im Endeffekt am längeren Hebel?
Ja, kurzfristig hat erstmal der Premierminister die besseren Karten, weil er Machtbefugnisse hat, die er auch nutzen kann, wie zum Beispiel die Prorogation des Parlaments. Längerfristiger, je länger Neuwahlen dauern, je länger dieses Parlament diesem Premierminister gegenübersteht, hat das Parlament die besseren Karten. Es ist theoretisch das mächtigste Parlament auf der Welt, weil es jedes Gesetz erlassen kann, ohne dass das inhaltlich von irgendjemandem durchgesehen kritisiert werden kann. Und das hat es einmal jetzt gezeigt, dass es das tun kann. Und deswegen sitzt es am längeren Hebel, auch ein weiterer Grund, warum Boris Johnson auf jeden Fall Neuwahlen haben will. Seine Rechnung könnte aufgehen. Ich denke, das ist kein Zufall, dass er seine Berater bestückt hat mit Leuten, die in der Vote Leave-Kampagne gearbeitet haben. Das war die offizielle Kampagne zum Austritt aus der Europäischen Union. Die haben auch die Umfragenwerte lange nicht auf ihrer Seite gehabt. Die haben offensichtlich die effizienteren, man muss allerdings dazu fügen, teilweise auch illegale Methoden gehabt, um die Wähler auf ihre Seite zu zerren. Die Umfragen sind so, dass, ja, also die schwanken sehr stark, aber Boris Johnson und die Konservativen führen mit schöner Regelmäßigkeit immer noch. Und die Hoffnung ist groß bei diesen Vote-Leave-Strategen, dass sie genauso die Meinung noch herumreißen können und eine große Mehrheit für die Konservativen einfahren können. Aber es ist eine Hochrisikostrategie. Während May versucht hat zu lavieren und auf keiner Seite Stimmen zu verlieren, hat Boris Johnson alles auf eine Karte gesetzt, auf die radikale Kante gesetzt, bewusst in Kauf genommen, dass er die Mehrheit im Parlament verliert, bewusst in Kauf genommen, dass er große Teile der Tory Party auch gegen sich aufbringt, einfach nur mit diesem Nimbus, ich mache jetzt, was das Volk will, die Wahlen zu gewinnen. Und seine Rechnung könnte aufgehen. Ich halte es nicht für die wahrscheinlichste Option, aber sie könnte aufgehen.
Der nächste Anruf kommt auch wieder aus Berlin. Herr Matulat, guten Morgen.
Ja, morgen. Ich habe da so meine Zweifel, dass das aufgeht. Also erstmal glaube ich nicht, dass ein etwas unreifer Ministerpräsident, der eigentlich nicht, der das Land, also Großbritannien, als Spielwiese benutzt, um seine eigenen Kinderträume zu verwirklichen, dass das wirklich ein schlauer und ein kluger und ein weiser Politiker ist. Ich denke, der sollte tun, was gut ist für das Land und gut wäre die Bevölkerung, die ja vor ein paar Jahren gar nicht wusste, wofür oder wogegen sie sich entschied, als Brexit zur Debatte stand, sollte ja mal fragen. Es gibt ja Vereinbarungen jetzt zwischen Brüssel und London und man könnte ja mal fragen, ist das das, was ihr wollt? Es gibt ja diese klaffende Wunde in Nordirland seit ein paar Jahrhunderten und daran hatte ja wahrscheinlich niemand vor ein paar Jahren gedacht, dass man da sich auch noch drum kümmern muss. So, und die Jugend hat das auch damals gar nicht so ernst genommen. Ich denke, viele ältere Briten hatten bei der Aussicht auf ein glorious future vielleicht eher mal daran gedacht, ach ja, wir haben ja noch unsere ehemaligen Kolonien, mit denen man Handelsverträge abschließen kann. Warum müssen wir jetzt zur Kolonie von Brüssel werden? Also ich denke, dass es ganz, ganz viele ziemlich irrationale Vorstellungen auf vielen Seiten gab als das erste Referendum.
Herr Matulat, mittlerweile kann man ja davon ausgehen, dass die Bevölkerung aber schon weiß, unter Umständen, es wird ja jetzt schon lange diskutiert. Das wollte ich Sie jetzt fragen, von was gehen Sie denn aus, wenn es jetzt zu Neuwahlen käme? Die Umfragen sagen ja alle, oder die meisten gehen im Moment davon aus, dann hätte Boris Johnson sehr gute Chancen, mit seinem No-Brexit-Deal-Kurs durchzukommen.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Mhm. Ja. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Gut. Über die Brücke gehe ich gar nicht.
Dann gebe ich das gerne so in unsere Runde weiter, diese Frage. Danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ja, gerne.
Frau von Bredow. Tschüss, Frau von Bredow vom Economist. Wie sehen Sie das? Also das Volk wird ja jetzt quasi, und wenn es zu diesen Neuwahlen kommt irgendwann, nochmal gefragt. Das wird ja zu einer Art zweites Referendum. Da hören wir jetzt immer wieder Umfragen, würden sagen, oder davon ausgehen, dass Boris Johnson da sehr gute Chancen hat, sich wieder durchzusetzen. Das liefe ja dann wahrscheinlich auf so einen No-Deal, einen Brexit raus.
Ja, das liegt auch daran, dass die Opposition keinen sehr starken Kandidaten hat, nicht? Also wenn es einen sehr viel überzeugenderen Kandidaten von Labour gäbe, dann glaube ich, hätte Boris Johnson weniger Chancen. Aber das ist nun nicht der Fall. Und deshalb, das stimmt schon, gäbe es Neuwahlen, sieht es so aus, als würde Boris Johnson gewinnen. Jetzt wollte ich ganz kurz nochmal die Frage des zweiten Referendums anstellen. Ich glaube, ich stimme Sir Peter zu, dass es, wenn das passiert, dann nur nach Neuwahlen. Und wir haben uns als Economist dafür ausgesprochen, mit schweren Herzen, weil eigentlich, wenn man ein Referendum, sollte man sich daran halten, aber einfach, weil als das erste Referendum gehalten wurde, die Wähler nicht genug Informationen hatten. Sie wussten eben wirklich nicht genau, worüber sie eigentlich abstimmen und haben so aus dem Bauch abgestimmt. Das Erstaunliche allerdings ist, dass nach so mehr als drei Jahren, die Fronten sich nicht sehr geändert haben. Obwohl die Leute wirklich mehr wissen, haben sie sich eigentlich nicht von Fakten und Zahlen und Statistiken überzeugen lassen. Und ihre Meinung wird immer noch oder genauso wie vorher aus dem Bauch heraus und aus dem Gefühl nachgebildet.
Mhm. So, Peter, würden Sie dem zustimmen, dass Neuwahlen wahrscheinlich keine große Änderung bringen würden und dass da hauptsächlich auch die Schwäche der Opposition mitschuld ist, dass also Jeremy Corbyn, der Labour-Chef, da im Moment nicht als ernsthaftes Gegengewicht angesehen wird? Gäbe es da, ich weiß nicht, wie ist da die Einschätzung, gäbe es da noch Möglichkeiten, mit jemandem anderen in den Wahlkampf zu ziehen oder steht das fest, dass es auf Corbyn hinauslaufen würde, der ja nicht sonderlich beliebt ist?
Es gab Spekulationen darüber vor ein paar Wochen, möglicherweise ein sort of Kompromisskandidat wie Kenneth Clark oder wie sie alle heißen.
Den er jetzt rausgeworfen hat aus der Fraktion.
Ja. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keine Alternative und es ist gerade ein sehr wichtiger Punkt. Also wir stehen vor einer Alternative zwischen auf einer Seite dieser Boris Johnson und auf der anderen Seite Corbyn, der im Grunde genommen ein Marxist ist und hat das nie verborgen. Also ich teile die Meinung, dass Johnson momentan gute Chance hat, die Wahl zu gewinnen, weil mit unserem Wahlsystem, das ist kein Verhältniswahlsystem, sondern First Past the Post, der Premierminister kann eine Mehrheit mit 35% der Stimmen gewinnen. Und wenn man, also ich habe Freunde, die für Brexit gestimmt haben, die sind inzwischen viel besser informiert, aber sie haben ihre Meinung nicht geändert. Und ich glaube, das gilt für viele Leute in Großbritannien. Sie verstehen die Schwierigkeiten, sie verstehen den wirtschaftlichen Schaden, aber trotzdem wollen sie raus aus der EU aus verschiedenen Gründen. Und sie sind bereit dazu, einen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen.
Gerhard Dannemann vom Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität in Berlin. Wie schwach sehen Sie die Opposition aufgestellt in so einer Wahl? Und wäre es eine Möglichkeit, darüber wurde ja zumindest geredet, dass sich da Liberaldemokraten und Labour vielleicht einigen könnten in den Wahlkreisen gegen die Tories immer nur mit einem Kandidaten anzutreten? Oder ist das unrealistisch?
Nein, das ist nicht unrealistisch. Es wäre wahrscheinlich auch die beste Chance für die Opposition. Allerdings vielen, ich denke gerade Labour, schwerer vielleicht zu verkaufen als den Liberaldemokraten. Die, wie Sir Peter schon richtig gesagt hat, der große Joker ist eben halt das Mehrheitswahlrecht. Und da, selbst wenn man 35% der Stimmen hat, ich glaube, Tony Blair hat einmal auch nicht mehr gehabt mit einer satten Mehrheit, heißt das nicht, dass man sie kriegt. Man muss Wahlkreise gewinnen. Und von wem kriegt man diese Wahlkreise? Boris Johnson versucht im Moment auf jeden Fall zu verhindern, dass die Brexit-Party Wahlkreise gewinnt, aber damit hat er keinen gewonnen. Die haben keinen Parlamentarier. Er muss sie gewinnen. Wo kann er sie gewinnen? Seine Strategie zielt darauf aus, sie Labour abzujagen. In den Labour Heartlands, dem Rückhaltgebiet von Labour, in den Midlands, in den ehemaligen Industriegebieten, nördlich, also da, wo Labour früher seine Hochburgen hatte. Und da muss er richtig absahnen können. Denn es ist ganz offensichtlich, dass er im Südosten ziemlich viel an die Liberaldemokraten verlieren wird, auch in den Städten. Die hatten mal in der Wahl davor, die hatten mal 44 Sitze, jetzt sind sie mit 9 ins Parlament gezogen, durch Überläufe haben sie inzwischen 17. Da wird ihm was verloren gehen. In Schottland wird Boris Johnson verlieren. Da haben die Konservativen einen erstaunlichen Sieg hingelegt, 2017, unter der sehr populären, aber moderaten Konservativen Ruth Davidson, die gerade zurückgetreten ist. Das heißt, also er hat erstmal eine ganze Reihe von Verluste und muss ungeheuer viele Gewinne einfahren.
Also das für Sie wäre ein Wahlsieg von Johnson noch nicht ausgemachte Sache?
Nein, es kann sein, dass er als Sieger aus der Wahl hervorgeht, weil er am meisten Stimmen, weil er am meisten Sitze im Parlament hat. Mhm. Und das war auch das Schicksal von Theresa May. Deswegen musste sie sich 2017 mit den Unionisten zusammenfügen. Und es könnte gut sein, die Unionisten können gar nicht mehr Sitze kriegen, vielleicht einen. Dafür ist noch Irland zu klein. Sie können auch einen weniger kriegen. Aber es kann sehr gut sein, dass das Wahlergebnis so ist, dass die Konservativen am meisten Parlamentarier haben, aber keine Mehrheit.
Frau Groll aus Bonn, wie blicken Sie im Moment nach Großbritannien? Sie haben uns angerufen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich würde gerne mal zwei Fragen stellen, von denen ich denke, dass sie vielleicht eher in Richtung einer konstruktiven Überlegung gehen. Und zwar nämlich einmal, gibt es überhaupt noch, ist es denkbar, dass noch genug Zeit ist für Boris Johnson, ein Agreement zu schaffen? Er behauptet ja immer, dass er das möchte. Wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, dann doch zum 15. Oktober, wäre dann überhaupt noch Zeit, um das entsprechend, wenn es eine Vorlage gäbe für so ein Agreement, das im Parlament zu behandeln? Und die zweite Frage, die ich hätte, wäre es auch denkbar, das ist, glaube ich, gerade auch schon ein bisschen angesprochen worden, dass nach Neuwahlen vor oder nach dem 31.10. eine Koalition aus Labour und Liberaldemokraten zum Beispiel bestehen könnte, die dann versuchen würde, nochmal ein Agreement zu finden, um möglichst glimpflich rauszukommen aus der EU, was, glaube ich, die beste Variante wäre im Moment.
Ja, dann danke für den Anruf. Ich gebe mal die Frage, die erste Frage weiter an Wendeline von Bredow. Sie sind ja auch Europakorrespondentin Ihrer Wochenzeitung Economist. Da fragt Frau Kroll jetzt, ob noch genug Zeit wäre überhaupt für eine Übereinkunft mit der EU, wie Johnson ja behauptet, er sei da nach wie vor interessiert. Ließe sich das noch umsetzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist zwar sehr wenig Zeit, im Grunde, wenn man sich wirklich dran setzt und hart arbeitet, wäre genug Zeit. Aber ich glaube, es wird nicht passieren, weil also allen Berichten zufolge die Emissäre von Boris Johnson in Brüssel solche Forderungen stellen, die die EU überhaupt nicht mal anschaut, weil sie eben so viel fordern, nicht? Das heißt eigentlich, er verhandelt nicht in good faith, sondern das ist eher so eine Show für die Wählerschaft zu Hause, dass er sich da eben groß versucht, nochmal als starker Mann zu erscheinen.
Also nur noch Schuldzuweisungen.
Genau. Also sagen wir so, wenn man wirklich an einem Kompromiss interessiert wäre, glaube ich, wäre die Zeit schon da, aber das ist nicht der Fall, sondern die fordern, die machen solche Maximalforderungen, dass es eben nicht passieren wird.
Frage 2, Sir Peter, da hat Frau Groll nach Neuwahlen gefragt, ob es dann möglich wäre, eine Koalition zwischen Labour und Lib Dems zu bilden, die dann das Land regieren könnten. Halten Sie das für möglich?
Also es gab in der Vergangenheit, in den 70er Jahren, sogenannten Lib-Lab-Pact. Das ist vorstellbar und denkbar, aber zunächst müssen wir die Neuwahlen haben. Und wie gesagt, also ich fürchte, dass das Ergebnis eher eine Mehrheit für die Konservativen sein wird. Und das ist sehr schwierig, dann nach Neuwahlen eine alternative Regierung zu bilden. Nicht unmöglich, aber schwierig. Mhm. Aber ich teile die Meinung, die Auffassung, die wir gehört haben, bis Mitte Oktober sehe ich keine Chance, jetzt zu einem Deal zu kommen. Und alles, was ich hier in Berlin höre von der Regierung, ist, dass die britische Regierung keine ernstzunehmende alternative Vorschläge vorgelegen haben.
Gerhard Dannemann, wie stark sehen Sie da die Tory-Partei, nachdem ja für gewaltigen Unmut gesorgt hat, dass Johnson da sehr verdiente Politiker aus der Fraktion ausgeschlossen hat? Können die mit ihrer Haltung und dieser Ärger darüber, kann das den Tories bei der Wahl gefährlich werden?
Die verärgerten Tories in der Partei, ja, davon gibt es viele. Er hat ja bisher nur 21 Parlamentarier rausgeschmissen und einige weitere sind von sich aus übergelaufen oder aus der Fraktion ausgetreten. Aber er hat natürlich nicht die gesamten Parteimitglieder ausgeschlossen, der Parteibasis, die da sind. Und eben, da gibt es auch nicht wenige, die mehr einen Mittekurs fahren wollten. Es gibt auf kommunaler Ebene Tory-Vertreter, es gibt in Regionalparlamenten in Wales und in Schottland Tories. Man wird damit rechnen müssen, dass da noch es zu einem mittleren Aufstand kommen wird. Wie gesagt, die Wahlstrategie ist die auf einer harten Konfrontation, aber er muss ja in allen diesen Wahlkreisen, wo jetzt Leute ausgeschlossen wurden, neue Kandidaten aufstellen. Und ich sehe noch nicht, dass er in allen diesen Wahlkreisen auch Kandidaten aufgestellt kriegt, die seiner Linie folgen. Also auch von der Tory-Partei wird man noch etwas Widerwehr erwarten können. Nicht allzu viel, nicht allzu offen, weil alle wissen, nichts verliert bei einer Wahl so viel Stimmen wie das Bild, dass man sich nicht einig ist. Aber das wird kein reiner Durchmarsch für Boris Johnson in der eigenen Partei.
Frau von Bredow, wie sehen Sie die Stärke oder die Schwäche, die möglicherweise Schwäche der Tories mit Blick vielleicht jetzt auch, welche Rolle wird da die Brexit-Partei von Nigel Farage spielen, der ja bei der Europawahl relativ erfolgreich war?
Ja, und natürlich hat Boris Johnson gehofft, mit der Trophäe des Brexit bis zum 31. Oktober, wenn er das also durchpeitscht, hat er gehofft, der Brexit-Partei den Wind aus den Segeln zu nehmen. Nicht? Das war sicherlich einer seiner Überlegungen. Das sieht ja jetzt nicht so aus, ob das klappen wird. Also ich halte das sehr unwahrscheinlich, dass das funktionieren wird. Und daher ist die Tory-Partei sehr geschwächt und sehr gespalten. Das war noch nie in der Vergangenheit so da. Also man könnte fast von einem Ende der konservativen Tory-Partei, so wie man sie bisher gekannt hat, sprechen.
Sir Peter, sehen Sie das auch so dramatisch?
Ja, also die konservative Partei hat sich zu einer englischen nationalistischen Partei geändert und die versucht die Stimmen, die in den letzten Wahlen für die Brexit-Partei gegangen sind, zurückzugewinnen, und deswegen sind sie nach rechts gerutscht und sie hat die Mitte abandoniert. Aber ich wiederhole, wenn ich darf, ich glaube, die Chancen sind immer noch da. Und wenn ich darf, erlauben Sie mir eine persönliche Geschichte. Ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert. Sie ist 98 Jahre alt, aber total compos mentis, und hat mir gesagt, ich kenne deine Meinung, aber trotzdem, ich finde den Boris Johnson super toll. Er kämpft gegen all diese Ausländer und er tritt für das Land ein, und ich werde für ihn stimmen. Und ich glaube, dass diese Meinung leider ist ziemlich weit verbreitet in Großbritannien.
Herr Dannemann, das hieße dann auch, wenn diese Meinung so weit verbreitet ist, dann würde Boris Johnson mit seiner Politik auch der Brexit-Partei irgendwie das Wasser abgraben. Also oder könnte die Wähler der Brexit-Partei auch in sein Lager ziehen oder unter Umständen sogar mit der Brexit-Partei gemeinsame Sache machen bei Neuwahlen?
Ja, zwei Sachen müsste man etwas unterscheiden. Das eine ist Boris Johnson als der Killer der Brexit-Partei, der heilige Georg tötet den Drachen, so in etwa. Oder Johnson als jemand, der mit der Brexit-Arbeit zusammenarbeitet. Diese beiden lassen sich im Moment noch nicht mühelos kombinieren. Das ist politisch extrem sensibles Territorium. Erste Vorstöße gab es von dem neuen Chef der European Research Group, der Jacob Rees-Mogg abgelöst hat, Stephen Baker. Man hört immer wieder dort Töne. Die Brexit-Partei würde das auch mit sich machen lassen. Sie nennt das passend zum Hitler-Stalin-Pakt einen Nicht-Angriffspakt. Ob das so passieren wird, ist eine offene Frage, eine der spannenden Fragen, die wir bis zur nächsten Wahl sehen. Aber ganz richtig ist, wie Frau Bredow auch schon gesagt hat, Boris Johnson wollte mit diesem Bonus des Brexit-Bewirkers in die nächste Wahl reingehen, und das wird er nicht schaffen, und deswegen wird die Brexit-Partei ihm deutlich mehr Ärger machen, als ihm lieb ist.
Nach den Nachrichten gehen wir auf alle Fälle noch der Frage nach, wie die EU reagieren sollte und auch, was diese ganze Entwicklung jetzt vielleicht für die Menschen in Irland und Schottland bedeutet. Aber noch kurz, Frau von Bredow, Sie haben das jetzt angesprochen vorhin schon mit der Familie Johnson, wo Sie sich auskennen. Wie verändert das Land im Moment, diese Debatte? Vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie uns das sagen könnten.
Sie meinen jetzt das
Großbritannien. Wie gespalten ist das Land? Wie erleben Sie das?
Ach so, ja, da ist die Familie Johnson eine gute Illustration von der Spaltung des Landes. Denn es ist ja so, dass Joe Johnson, der Bruder, der gerade zurückgetreten ist, wie auch die Schwester von dem Premierminister, haben beide für Remain gestimmt, nicht? Also die wollten innerhalb der Europäischen Union verbleiben. Und Joe Johnson hat zwar dann zugestimmt, Minister in der Regierung seines Bruders zu werden, aber hat dann, glaube ich, ein Fehler.
Das steht jetzt für die Spaltung des Landes. Fragen wir weiter nach den Nachrichten und blicken dann auch darauf, was dieser Brexit jetzt oder diese Verhandlungen jetzt mit dem Verhältnis zu Europa machen.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
Und wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung heute zum Thema knallharte Brexit-Strategie oder verzockt sich Boris Johnson? Zwei Fragen wollen wir auf alle Fälle noch nachgehen. Zum einen, wie sollte sich die EU jetzt gegenüber Boris Johnson verhalten? Und zum anderen wollen wir auch nach Irland schauen, dort fragen, was dort ein ungeregelter Brexit bedeuten würde für Kontrollen, für möglicherweise Grenzkontrollen und vor allem auch für den Friedensprozess. Und beginnen wollen wir wieder mit einem Hörer. Herr Haus aus Kaiserstuhl, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Haus. Wir sind doch, glaube ich, alle miteinander der Ansicht, dass Herr Trump ein Interesse an dem Vorwärtskommen von Johnson hat. Also anders gesagt, es gibt transatlantische Interessen, die zur Stärkung des Dollars beitragen sollen und die dazu dienen sollen, den Euro bzw. überhaupt Europa auseinanderzubrechen. Johnson bedient das. Johnson bedient ebenfalls natürlich das britische Finanzkapital, was Otto Normalverbraucher auf den Straßen Londons oder irgendwo in den Midlands dabei denkt, ist relativ egal, denn es geht hier sowieso nicht mehr so sonderlich um Demokratie. Wenn das aber so die Grundlage der Angelegenheit ist, dann verzockt sich Johnson durchaus nicht. Johnson ist immerhin Premierminister. Er kann von heute auf morgen zur EU gehen und sagen, wir steigen aus der EU. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Solange das britische Unterhaus nicht in der Lage oder willens ist, Johnson schlicht und einfach sofort abzusetzen und wegen Hochverrats anzuklagen, geht es darum, dass wir als EU dem entgegenstehen. Und da stelle ich dann fest, wir gucken wie die Karnickel auf die Schlange und tun gar nichts, was sinnvoll wäre für künftige Neuwahlen oder auch für ein künftiges Referendum, wäre doch, dass die EU das, was immer angesprochen wird, aber nie ausgeformt wird, mal unterstreicht und sagt, Werteunion. Das heißt, die EU müsste sich selber darstellen als eine wirtschaftlich prosperierende, als eine starke, als eine in sich geeinte und insbesondere soziale Union. Aber das ist sie ja vorn und hinten nicht. Und deswegen gibt es sehr schlechte Chancen, einem Herrn Johnson mit seiner Demagogie entgegenzutreten. Mhm. Das ist meine Befürchtung, dass Johnson auf diese Art und Weise in jeder Hinsicht die Karten im Spiel hat und ja die EU, zumindest die Bürger der EU, nicht.
Das heißt, die EU müsste aus ihrer Sicht mehr für sich werben. Nun hat ja Großbritannien den Brexit auf den Weg gebracht, weil man gerade mit den Werten und wie das in der EU abläuft, nicht mehr einverstanden ist und dafür eine Mehrheit gefunden. Was wäre aus Ihrer Sicht jetzt, wenn Sie es vielleicht noch kurz sagen, in dieser verfahrenen Situation jetzt noch zu machen?
Wenig, also weil ich nicht davon ausgehe, dass sich die EU auf ein, sagen wir mal, ein gemeinsames Manifest der sozialen Grundrechte einigen wird, in denen dann ja Sachen drinstehen würden, die dem entsprechen würden, was Corbyn sagt.
Genau.
Das kann ich mir kaum vorstellen, dass Frau Merkel dermaßen sozial und sozialistisch wird, wie es heutzutage notwendig wird, von wegen gleiche Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen und so weiter.
Herr Haus, danke für den Anruf. Stichwort Europa, Stichwort EU. Sir Peter, wie sehen Sie das? Ist die EU, diesen Vorwurf gibt es ja auch immer wieder, Großbritannien nicht weit genug entgegengekommen in diesen Verhandlungen?
Also ich glaube, der Hauptpunkt, und ich wiederhole, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, war, dass die EU nicht bereit war, diese Verhandlungen parallel durchzuführen. Und damit meine ich nicht nur auf das Scheidungsabkommen sich zu konzentrieren, sondern auch über die künftigen Beziehungen. Und hätten wir beide Verhandlungen parallel geführt, hätten wir eine viel klare Idee unserer künftigen bilateralen Beziehungen mit der EU und hätten wir viele der Probleme vermeiden können. Aber die EU war nicht bereit dazu, hat gedrängt, dass wir zunächst diese 3 Punkte, Irland, Financial Liabilities und Situation der Bürger klären müssen, bevor wir diese künftigen Beziehungen diskutieren könnten. Mhm. Und das war ein Fehler, meine Meinung.
Um diesen Punkt noch zu klären oder kurz zu besprechen, Frau von Bredow, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Kritik, die es ja durchaus gibt, auch in deutschen Zeitungen, die EU sei da nicht flexibel genug, sei zu hart gewesen in den Verhandlungen mit Großbritannien, hätte eventuell auch ein Exempel statuieren wollen, um andere Länder, die möglicherweise auch mit einem Austritt liebäugeln, abzuschrecken?
Also es ist ja bei solchen Verhandlungen oder bei einer Scheidung, ist ja eigentlich eine Scheidung zwischen Großbritannien und der EU, immer so, dass die Schuld nicht nur bei einer Seite liegt. Also ich glaube sicher, dass die EU Sachen hätte anders machen und vielleicht diplomatischer und geschickter in der Verhandlung mit Großbritannien. Speziell in der Irlandfrage, die jetzt eben wie nach wie vor so wichtig ist. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, heute wird der Premierminister, wird Boris Johnson sich mit dem Premierminister der Republik Irland treffen. Allerdings sind die Hoffnungen nicht sehr groß, dass da viel dabei rauskommen wird. Ich meine, eine Idee, über die man spricht und die vielleicht man hätte auch vorher noch mehr diskutieren sollen, ist, dass nur Nordirland in der Zollunion bleiben. Und der Rest nicht, der Rest von Großbritannien. Ob das jetzt noch so auf die Schnelle machbar ist, ist die große Frage. Mhm.
Dazu auch Mails, die wir erhalten haben, Zuschriften unserer Hörer. Da schreibt Jan Grollier, ich vermute, Großbritannien wird ohne Abkommen aus der EU ausscheiden. Gleichzeitig wird Großbritannien keine Grenzanlagen an der Grenze Irland-Nordirland installieren. Und dann fragt er, welche Maßnahmen muss die EU also treffen, um die Außengrenze zu schützen. Vermuten Sie, dass die eigentliche EU-Außengrenze zukünftig an der französischen, belgischen und niederländischen Küste verlaufen wird? Und zu dem, was eben Frau von Bredow auch noch gesagt hat, schreibt uns Lothar Giesel, ist nicht die Lösung des Backstop-Problems ein Verbleib lediglich von Nordirland im Gegensatz zu England in der EU? Herr Dannemann, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist eine Lösung, die von republikanischer Seite, also von den Iren, die mehr die gemeinsame Republik unterstützen, ständig vorgebracht wurde und der kontinuierlich daran gescheitert ist, dass die Unionisten in Nordirland das auf gar keinen Fall wollen. Ein Sonderregime für Nordirland und die Regierung May war auf die Unionisten angewiesen, hätte es auch sonst nicht ganz einfach gefunden, sich darüber hinwegzusetzen. Man kann natürlich sagen, Boris Johnson braucht die EUP gar nicht mehr, weil er sowieso keine Mehrheit im Parlament hat. Aber das ist jedenfalls ein sehr schwer zu vermittelnder Punkt. Im Prinzip ist es richtig, es wäre die einfachere Lösung, dass Nordirland in der Zollunion verbleibt. Aber man hätte dann eben halt Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Festland.
Herr Papke aus Südheide am Telefon. Sie wollten sich auch zu dieser Problematik äußern, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, ich wollte das aufnehmen, was Sie vor den Nachrichten gesagt haben. Selbst wenn Boris Johnson durchkommt mit all seinen Plänen, auch von mir aus mit einer Neuwahl oder was auch immer, muss sich da ja ordentlich durchboxen, wie sich das ja abzeichnet. Was hat das für eine Wirkung auf so ein Land wie Schottland zum Beispiel? Ich bin ein paar Jahre in Schottland gewesen. Die Schotten sind größtenteils glühende Europäer. Gelingt ihm dann ein Coup, dem Boris Johnson, und verliert er dann Schottland eventuell? Und wäre eine Neuwahl eventuell auch schon ein halbes Referendum gegen von Schottlands gegen Großbritannien und gegen Johnson?
Gebe ich gerne weiter. Danke für den Anruf, Herr Papke. Sir Peter, wir hören jetzt aus Schottland, es soll einen neuen Anlauf geben. Das sagt doch zumindest die Regierungschefin für ein vielleicht neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. Jetzt rechnet man sich gute Chancen aus, weil dort angeblich eine Mehrheit in der EU auch bleiben wolle. Wie sehen Sie das?
Also ich verstehe das Argument. Ich würde nur sagen, ich glaube, es war ungefähr 1,6 Millionen, die in den Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands vor fünf Jahren
2014,
für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Ungefähr ein Drittel dieser Wähler sind Brexiteers. Und für manche von ihnen ist Brexit viel wichtiger als die Unabhängigkeit Schottlands. Und ich konnte mich gut vorstellen, ja, die Gefahr ist da, dass ein zweites Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands stattfinden wird. Und die Gefahr ist auch da, dass eine Mehrheit sich für die Unabhängigkeit aussprechen werden. Aber es ist nicht so einfach. Es ist auch durchaus möglich, dass von den Unterstützern der Scottish Nationalist Party eine wichtige Mehrheit, Minderheit sind für Brexit. Und das ist das Problem von all diesen Parteien, die im Grunde genommen nur eine Sache vorantreiben wollen. Und im Falle der Scottish Nationalist Party, das ist die Unabhängigkeit Schottlands. Wenn sie in alle anderen politischen Bereiche gehen, dann verlieren sie einen Teil ihrer Wählerschaft.
Frau von Bredow, sehen Sie das ähnlich? Vielleicht auch noch erweitert um die Frage, wir hören ja Ähnliches aus Nordirland, dass auch dort jetzt Bewegungen oder Stimmen sich mehr Gehör verschaffen, die sagen, unter diesen Umständen wäre es doch das Beste wieder, wir vereinigen uns und könnten das Problem da aus dem Weg räumen. Sehen Sie diese Bestrebungen?
Ja, natürlich, die sehe ich, die Bestrebungen. Und die haben auch wirklich jetzt Wind in den Segeln durch Brexit, nicht? Also die sozusagen eine Unabhängigkeit von Schottland bzw. der Wiener Wiedervereinigung zwischen Nordirland und der Republik Irland wünschen. Das heißt, ich glaube, es ist...
Ist das realistisch?
Ja, da bin ich nicht ganz sicher. Also ich bin eher der Meinung von Sir Peter, dass es zwar, sagen wir, eben diesen Aufwind gibt, aber das ist noch im Moment nicht realistisch sind, weil es da zu viele andere eben wieder Spaltungen gibt, auch unter denen, die die Unabhängigkeit wünschen. Mhm. Aber es ist sicher, die Debatte ist wieder aufgeflammt und die hatte man gedacht, nach dem Referendum vor 5 Jahren, also dem Schottland-Unabhängigkeitsreferendum, dachte man, jetzt hätte man die Frage eigentlich jetzt gelöst für die vorhersehbare Zukunft. Das ist nun nicht der Fall.
Mhm. Herr Dannemann, wer wird da in Zukunft den schwarzen Peter haben? Wir haben es jetzt vorgestern, glaube ich, gehört, dass die irische Regierung schon gesagt hat, okay, wenn dieser No-Deal-Brexit jetzt kommt, dann bereiten wir uns auf Grenzkontrollen vor, etwas im Hinterland, nicht direkt an der Grenze zu Nordirland, aber es wäre dann doch die Republik Irland und damit die EU im Prinzip, die diese Grenzen einführen würde. Hätte die dann auf der Insel den schwarzen Peter und würde ganz schnell wieder zum Ziel von terroristischen Aktionen werden? Wie sehen Sie das mit Blick auf den Friedensprozess?
Ja, man muss damit rechnen, dass sobald Grenzinstallationen da sind und Kontrollen da sind, die Ziel von Anschlägen werden, nicht unbedingt gleich tödlich, aber wir haben natürlich dann Spiralen der Konfrontationen, die sich dann abspielen. Man muss dann mehr aufrüsten, um diese Grenzkontrollen intakt zu halten und dann gibt es eben halt immer heftigere Attacken. Das ist die große Gefahr, das ist die Lunte, die an dem Pulverfass, die möglicherweise dadurch in Gang gesetzt wird. Wer dieses Blame Game gewinnt, ich weiß nicht, ob da so viel zu holen ist. Ich denke, überzeugte Republikaner werden ohnehin bei den Unionisten die Schuld suchen und umgekehrt. Und Großbritannien wird auf Dauer gar nicht umhinkommen, auch irgendwelche Kontrollen einzuführen, wenn das auf Dauer so laufen soll. Das kann man mal ein paar Wochen lang schleifen lassen. Aber Großbritannien ist nach den Regeln der Welthandelsorganisation ja ebenfalls verpflichtet, bei Zollgefälle Kontrollen durchzuführen. Und spätestens, wenn die nordirisch-irische Grenze dafür verwendet wird, die Einwanderung in Großbritannien zu beschleunigen, weil da keiner kontrolliert, dann wird man da wahrscheinlich auch irgendwie drüber nachdenken müssen, wie man das macht. Aber das ist die größte Gefahr. Die schottische Unabhängigkeit ist auch eine Möglichkeit. Wir haben kurz darüber geredet. Die größte Gefahr, die im Moment ausgeht vom Brexit, ist der Frieden in Nordirland.
Herr Bauer aus Frankfurt, guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Ja, die Leitung klingt ein bisschen verzerrt, aber versuchen wir es mal. Welches Anliegen haben Sie?
Ja, mein Anliegen ist, dass ja gesagt wird, dass wir Deutschen uns aus dem Thema raushalten sollten oder auch von verschiedenen Diskutanten auf was verschiedenen anderen Sendungen und auch von Journalisten in verschiedenen Kommentaren. Das ist halt nicht meine Meinung, weil es ist ja eigentlich ein Thema, das uns alle angeht. Wenn ich mache mal kurz eine Sendung.
Ja, Herr Bauer, die Leitung, Sie sind sehr schlecht zu verstehen. Ist das Ihr Punkt? Also soll ich das an die Runde weitergeben?
Eine Sekunde.
Ja?
Noch nicht.
Probieren Sie es.
Mein Punkt ist, dass man sich eben nicht raushält. Wenn mein Nachbarn auf die Idee kommt, sein Auto und Garten zu waschen und den Ölwechsel dort durchzuführen, geht es mich auch an, weil er damit sich selber, seine Kinder und auch mich schädigt, indem er das Wasser vergiftet.
Ja. Was hieße das jetzt aus Sicht der EU oder Deutschland? Was sollte man machen? Die Briten auffordern, sich eine andere Führung zu wählen? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Ja, dass man zum Beispiel zumindest einen vernünftigen Austrittsvertrag zustande bringt, dass er beiden Seiten am wenigsten schadet. Und auch, dass man versucht, die Menschen, und manche Menschen muss man halt von sich selbst schützen. Das beste Beispiel ist Rauchen und andere Sachen. Kann halt nicht immer auf die Rationalität aller Menschen trauen. Ja. Manche muss man halt vor sich selbst schützen.
Herr Bauer,
Eigenschutz betreiben.
Bedanke mich. Schade, dass die Leitung schlecht war, aber ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen. Ich gebe es mal weiter. Sir Peter, wie kommt das in Großbritannien an, wenn man da sagt, wir müssen euch also quasi schützen und mit gute Ratschläge? Sind die erwünscht? Wird das als Einmischung gesehen?
Ich würde mich eher zurückhalten. Ja. Also Ratschläge aus Europa in dieser Situation sind eher kontraproduktiv, würde ich sagen. Also wir haben es eben früher gehört, das Land ist so gespalten. Familien untereinander, Jungen gegen Eltern, Nord gegen Süd, London und so weiter und so fort. Ich glaube, ich würde mehr eher für konstruktive Verhandlungen plädieren statt Ratschläge.
Sind die Frau von Bredow, sind die im Moment noch möglich, konstruktive Verhandlungen? Also wenn es jetzt so kommt, wie wir es heute in britischen Zeitungen lesen, wo die Medien sagen, also Boris Johnson wird sich notgedrungen eventuell an dieses Gesetz halten, wird die EU da um einen Aufschub bitten und gleichzeitig eine Zusatzerklärung abgeben, dass die britische Regierung davon nichts hält. Sollte die EU dann sagen, Schluss jetzt, wie das der französische Außenminister empfiehlt, wenn sich da nichts Neues tut, oder sollte man sagen, wir wollen nicht den Schwarzen Peter haben, also um Gottes Willen oder um Himmels Willen dann eben noch mal 3 Monate länger?
Also ich glaube, die EU sollte immer die Tür noch offen halten, also nicht jetzt auf einmal Schluss jetzt sagen, aber ob es also bis zum 31. Oktober noch zu konstruktiven Verhandlungen kommt, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aus genau den Gründen, die wir schon besprochen haben. Erstens legt die britische Regierung überhaupt keine ernstzunehmenden Vorschläge vor, sondern kommt eben mit diesen Maximalforderungen in Brüssel an. Und natürlich ist der Geduldsfaden der EU auch am Ende. Also ich glaube, dass diese zwei Positionen im Moment nicht zu vereinen sind. Bringt ein weiterer Aufschub was? Das ist die Frage, nicht? Das sieht so aus. Man könnte auch sagen, das hat bisher nichts gebracht. Warum soll es diesmal was bringen, nicht? Und das ist eine legitime Frage. Aber jedenfalls gäbe es dann noch eine Chance, eben nach Neuwahlen nochmal sich noch einmal eben wieder hinzusetzen und versuchen, ein irgendwie darstellbares Kompromiss zu finden.
Mhm. Herr Dannemann, ist das auch Ihre Meinung? Also wenn die Aussicht auf Neuwahlen besteht, dann sollte auf keinen Fall die EU die Tür zuschlagen?
Das sehe ich auch so. Natürlich will die EU wissen wollen, bringen diese Neuwahlen irgendwas Neues. Und die Wahrscheinlichkeit ist, wie ich schon gesagt habe, gar nicht so gering, dass die Neuwahlen dieses Problem auch nicht lösen werden. Mit einem Hung Parliament, in dem niemand eine Mehrheit hat. Aber ich denke, die EU wird schon allein, damit nicht die Schuld bei ihr liegt, diesen letzten Versuch wagen.
Mhm. Peter Tory. Sir Peter, ist das auch, stimmt das auch mit Ihrer Meinung überein? Oder wir haben es von dem einen oder anderen Hörer gehört, wir hören es aus Frankreich. Die EU lässt sich da jetzt seit Jahren schon hinhalten. Es gibt eigentlich dann doch nichts Neues. Oder wenn etwas beschlossen wird, wird es in London schnell wieder gekippt. Kann man so weitermachen oder müsste da auch mal eine klare Ansage kommen?
Also mein Verständnis ist, dass wenn wir für eine Verlängerung plädieren, würde das genehmigt. Ich verstehe die Position der Franzosen, das ist die traditionelle Position der Franzosen England gegenüber. Die sind die Hard Cops oder Bad Cops und die Deutschen sind die Good Cops. Am Ende, ich verstehe die Verzweiflung und die Irritation, aber am Ende glaube ich, dass wenn eine Bitte für eine Verlängerung aus London kommt, wird die EU das Zähneknirschen genehmigen.
Darf ich Sie auch noch fragen? Dazu sind wir vorhin nicht mehr gekommen, weil dann andere Fragen noch aufgetaucht sind. Darf ich Sie auch noch fragen, Sir Peter, wie dramatisch sehen Sie die Situation auf der irischen Insel? Sehen Sie den Friedensprozess, wenn es zu diesem No-Deal-Brexit kommt, sehen Sie den tatsächlich so ernsthaft gefährdet?
Also es gibt eine sort of Irish eine touristische Gruppe, die immer noch tätig ist. Ich verstehe die Gefahr. Ich könnte mich gut vorstellen, wir haben davon früher gesprochen, eine Sonderregelung für Nordirland. Das war der ursprüngliche Vorschlag der EU, ist abgelehnt worden. Und der Vorschlag war, das ganze Vereinigte Königreich sollte innerhalb der Zollunion bleiben. Ich könnte mich vorstellen, dass der Ausweg aus dieser Situation darin besteht, dass wir zurück zu dieser Sonderweg für Nordirland kehren werden und dass wir, dass Nordirland innerhalb der Zollunion und der Binnenmarkt bleiben wird, bis wir die Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen zu Ende führen.
Dann müsste eine Regierung unter Boris Johnson aber nachgeben.
Und das würde bedeuten, wie wir früher gesagt haben, gehört haben, Grenzen zwischen Nordirland und dem Rest der Vereinigten Königreich. Aber möglicherweise wird das der Preis sein, was wir bezahlen müssen.
Herr Dannemann, halten Sie das unter diesen politischen Voraussetzungen, wie wir sie in diesen Tagen und Wochen haben, für möglich?
Es ist technisch einfacher machbar, weil alle Waren und alle Personen, die von Nordirland in, sagen wir mal, das Festland, was die britische Insel ja eigentlich auch nicht ist, fahren, das mit dem Flugzeug machen oder mit dem Schiff und man genügend Zeit hat, das nicht invasiv durchzuführen. Aber es ist politisch halt extrem heikel, weil die Unionisten das grundsätzlich ablehnen, jene Statusänderungen. Das ist also, jede Erschütterung von Nordirland bedeutet, dass die Parteien in beide Richtungen ziehen, um zu verhindern wollen, dass die andere einen Vorteil hat, vielleicht auch in der Hoffnung, die eigene jeweilige Lösung näher aneinander zu bringen. Als ein praktikabler Vorschlag, der ja auch nicht ewig wäre, sondern eben halt bis man die künftigen Handelsbeziehungen geklärt hat, halte ich das für extrem praktisch gut durchführbar und sinnvoll. Mhm.
Frau von Bredow, halten Sie es für möglich, dass das unter Boris Johnson, solange er das Sagen da noch hat, dass er sich auf einen solchen Kompromiss einlassen könnte?
Ja, bei ihm weiß man ja nie ganz genau, nicht? Er ist sehr unberechenbar. Ich stimme zu, das ist sicherlich unter den Umständen die beste Lösung. Ich hoffe, dass er sich vielleicht diese Meinung sagt, aber es sieht nicht so aus. Bisher hat er immer nur den härtesten Kurs gefahren.
Peter Torri, wir gehen aufs Ende dieser Sendung zu. Darf ich Sie noch fragen, wie blicken Sie da in die Zukunft mit Ihrer langen Erfahrung? Sind Sie immer noch optimistisch?
Also ich bin immer optimistisch.
Aber müssen Sie sein.
Ich muss mich fragen, wenn es zu einem harten Brexit käme, wenn wir diese Schuldzuweisungen, das Spiel damit haben werden, ich muss mich fragen, wie einfach wird es sein, die konstruktiven künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Rest der EU auszubauen. Und ich fürchte, dass wenn es zu einem harten Brexit käme, wird das so die Stimmung vergiften, dass es eine lange Zeit dauern wird, bis wir die notwendigen künftigen Beziehungen mit der EU zurück wieder aufbauen können.
Also doch eine gehörige Portion Pessimismus am Ende dieser Kontroverssendung. Heute zum Thema knallharte Brexit-Strategie oder verzockt sich Boris Johnson? Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Diskussionsrunde, bei Wendeline von Bredow, Europakorrespondentin der Londoner Wochenzeitung Economist, bei Professor Gerhard Dannemann vom Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität Berlin und bei Sir Peter Torri, dem ehemaligen britischen Botschafter in Deutschland, den wir zuletzt gehört haben. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und am Mikrofon bis hierhin verabschiedet sich Martin Sagatta.